Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Matzes Kinowoche. Falls das heute ein bisschen verplanter als sonst laufen sollte, liegt es daran, dass in letzter Zeit mal wieder ordentlich was ansteht. Ich bin ein bisschen matschig in der Birne und ich habe jetzt die letzten Tage komplett durchgearbeitet mit sehr bescheuerten Arbeitszeiten. Deswegen bitte nicht wundern, wenn das jetzt alles noch mehr Stream of Consciousness ist als sonst auch. Ich habe jetzt aus der jetzigen Startwoche zwei Filme gesehen, die beide auf ihre Art doch durchaus zu empfehlen sind. Fangen wir mal mit dem internationalen Titel an. Das ist Unsane, ausgeliefert. Der wurde, glaube ich, inzwischen auch schon hier und da gesneakt, wenn ich mich nicht irre. Das ist der neue Film von Steven Soderbergh. Ich will mal Soderbergh sagen. Ich glaube, es ist Soderbergh. Lass mal schauen. Soderbergh, genau. Worum geht es in Unsane? Unsane ist ein Film über eine junge Frau namens Sawyer, die gestalkt wurde von einem Mann, den sie kennengelernt hat in ihrem alten Job. Und sie ist daraufhin umgezogen, fühlt sich in ihrer neuen Heimat, wohl wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist halt, sie ist halt da und sie hat trotzdem immer noch so ein bisschen das Gefühl, ach, irgendwie ist dieser komische Typ doch noch irgendwie da. Und daraufhin geht sie in eine Klinik, hat ein nettes Gespräch mit einer Psychiaterin, unterschreibt einen kleinen Wisch am Ausgang und auf einmal, ohne das zu lesen, hat sie sich selbst eingewiesen für eine Überprüfung, beziehungsweise für einen 24-stündigen Aufenthalt. Und was auch im Trailer schon rausbekommen hat, was dann während dieses Aufenthalts in der psychiatrischen Anstalt passiert, sie sieht ihren Stalker wieder. Und das ist erstmal die Grundprämisse des gesamten Dings. Der Film ist an sich eigentlich, vor allen Dingen in den ersten zwei Dritteln, macht er fast alles richtig, beziehungsweise funktioniert er extrem gut. Es ist ein Psychothriller und sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne, wo man nicht so richtig weiß, was stimmt jetzt, was ist vielleicht aufgrund einer verzerrten Erzählperspektive da und so weiter und so fort. Sowas gefällt mir eigentlich immer ganz gerne und das macht der Film auch ganz clever. Der benutzt einfach so die Figur der Sawyer, um den Zuschauer so ein bisschen in die Irre zu führen, ob sie noch klar im Kopf ist oder ob sie wirklich irgendwie einen Schuss hat. Und das wird immer spannender, je weiter sie in ihren Wahn sozusagen abdriftet, weil das tut sie zwischendurch. Gibt es auch so ein, zwei Stellen, die man auch aus dem Trailer kennt. Wo man sich so denkt, Mädchen, was machst du da? Ich fand es ein bisschen schade, dass die ganze Stalker-Thematik vor allen Dingen im Beginn eher nur so nebenbei stattfand. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass das jetzt man weiß, okay, das war wichtig für die Figur, aber irgendwie hat das in diesem ganzen Film eher man hat nicht so richtig ein Gefühl für diesen Verfolgungswahn bekommen, den sie entwickelt hat. Das war ein bisschen schade. Viel von dem Film gehen tatsächlich in Gesprächen drauf zwischen Sawyer und einem weiteren, einem weiteren Mann, der da drin ist, Nate, der noch eine kleine andere Rolle spielt, die ich eigentlich ganz, ganz clever fand. Und ja, also wie gesagt, die ersten zwei Drittel sind sehr spannende Unterhaltung. Im letzten Drittel entscheidet der Film sich allerdings dafür, seine Karten offen auszulegen. Und da fängt er an, so ein bisschen auseinanderzubröckeln, weil dann fehlt einem die Spannung und dann fällt dem Film auch einfach nicht mehr sonderlich viel ein, was er jetzt noch erzählen könnte. Und gerade so die letzte halbe Stunde zieht sich dann schon mal ordentlich. Das ist ein bisschen schade, weil es einfach den Spaß, den ich davor mit dem Film hatte, doch ziemlich in den Keller zieht. Nicht in den Keller, aber doch deutlich, deutlich weiter nach unten. Der Film hätte rein geschichtlich einfach deutlich besser sein können, als er es letzten Endes, als er sich das letzten Endes ausgesucht hat. Es gibt noch so ein paar kleinere Details. Das US-amerikanische Gesundheitssystem wird tatsächlich ein bisschen angegangen, denn die Frau, die die Klinik leitet, hat nichts mit Medizin zu tun, das ist eine pure Geschäftsfrau. Das sind auch wie dieses Stalker-Ding, das sind halt so Sachen, Themen, die sind da, man weiß, dass es sie gibt, aber die werden immer irgendwie nur angeschnitten. Das ist ein bisschen schade einfach, weil da hätte man auch deutlich mehr rausholen können. Und ja, ich sag mal, der Verkaufsgrund, was so besonders an diesem Film ist, der Unsane wurde komplett auf einem iPhone gedreht, also auf einem Smartphone. Das ist jetzt anscheinend nichts Neues. Das hat man zum Beispiel bei Tangerine LA schon gemacht, den ich aber noch nicht gesehen habe. Ich glaube, haben wir da in der Kinowoche 90 mehr drüber geredet mit Lara? Weiß ich gar nicht. Zumindest wurde der da erwähnt, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und hier jetzt im Verbindung mit diesem Verwirrspiel und diesem Wahnsinn funktioniert es erstaunlich gut, weil es einfach ein Format hat, was für Kinogänger ungewohnt ist. Und dadurch erhält man so eine ganz, ganz merkwürdige Nähe zu den einzelnen Figuren, auch zu den anderen Patienten, so nennt man das, nicht Insassen, auch zu den anderen Patienten, oder eben auch, man hat ganz, ganz merkwürdige Kamerawinkel und es wirkt alles einfach ein bisschen mehr von der Realität entrückt. Das ist eine coole Sache, allerdings rettet er nicht, wie gesagt, das erzählerisch doch etwas holprige letzte Drittel. Also unterm Strich, Unsane, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Würde ich mir den im Kino nochmal geben? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist so ein Ding, den kann man sich wahrscheinlich ruhig einfach mal zu Hause irgendwie bei einem Filmabend oder so reintun. Dafür eignet der sich sehr, sehr gut. Im Kino eher schwierig. Kommen wir zum zweiten Film. Und das ist eine Sache, da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut. Und seit dem ersten Trailer, es geht nämlich um Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Der neue Film von Dennis Gansel. Und der hat gemacht Die Welle, den ich ja unfassbar geil finde. Wir sind die Nacht, damals ein deutscher Vampir-Genre-Film und den zweiten Mechanic-Film von vor 2 Jahren. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ich glaube, zur eigentlichen Grundstoff muss ich einfach nichts mehr sagen. Ich habe tatsächlich damals eine Kassette vom zweiten Teil gehabt, Jim Knopf und die Welt 13. Augsburger Puppenkiste habe ich durchaus gesehen, habe ich aber kaum Erinnerung dran tatsächlich. Also irgendwie hat sich das alles so ein bisschen in meinem Kopf nach hinten verschoben. Und ja, das Buch habe ich natürlich auch damals gelesen. Es ist einfach so ein Kindheitsding, was ich sehr, sehr schön finde und was ich auch ganz, 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 ganz toll finde. Dementsprechend, auf der einen Seite hatte ich richtig Bock auf einen schönen, modernen Jim Knopf-Film. Auf der anderen Seite war man natürlich auch so, was machen sie mit dem Ursprungsmaterial? Und das muss ich sagen, dem Ursprungsmaterial wird gerecht. Also der Film nimmt sehr, sehr, sehr viel wörtlich aus den Büchern. Und das sind tatsächlich auch, auf der einen Seite ist das durchaus schick und sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen das Problem von dem Ding. Für die, die nicht wissen, worum es geht um Jim Knopf, einem kleinen dunkelhäutigen Jungen, der im Lummerland aufwächst bei Frau Waas, einer Frau mit einem Gemischtwarenladen. Und die anderen 3 Einwohner sind der König, der Viertel vor 12., wie ist er nochmal mit Vornamen? Weiß ich nicht mehr. Und seinem Kompagnon und dem Lokomotivführer Lukas mit seiner Emma. Das ist seine Lokomotive. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Es ist alles sehr verrückt. Und dieses ganze sehr abstruse Ding, das nimmt der Film voll mit. Der bricht das nicht irgendwie ironisch und sagt so, hu, das ist aber schon komisch, was sie hier machen, sondern der nimmt tatsächlich die Geschichte von, oh, jetzt darf ich mich nicht in die Brennnesseln setzen, Michael Ende? Müsste das gewesen sein? Ja, hu, Glück gehabt, Michael Ende. Der nimmt die Geschichte von Michael Ende komplett ernst und das macht das Ganze so unfassbar schön. Zum Casting, Henning Baum als Lukas ist wohl das Beste, was hätte passieren können. Er hat so eine wunderbare, tiefe Stimme, so ein Bariton einfach. Das ist so großartig. Das ist richtig, richtig gut. Auch Solomon Gordon als Jim Knopf macht seine Sache doch erstaunlich vernünftig. Das läuft alles und die ganzen Nebenrollen. Man hat natürlich das, was in Deutschland es ist einfach ein deutsches Kulturgut und dementsprechend viele coole deutsche Schauspieler sind dabei. Ich mag Annette Frier sehr, sehr gerne. Christoph Maria Herbst ist am Start. Rick Cavani hat einen kleinen Auftritt, den ich richtig, richtig gut finde. Uwe Ochsenknecht spielt Alfons. Alfons der Viertel vor Zwölf war es. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und man hat als Stimme auch noch Michael Bulli-Herbig, der spricht den Nepomuk. Vor allen Dingen der Anfang, der hat mich so eingelullt und ich hatte so viel Spaß. Das Problem ist an dem Film, der macht sich richtig, richtig gut, wenn Jim und Lukas immer in Interaktion mit anderen Figuren sind. Der hat allerdings in der Mitte tatsächlich ein ganzes Stück, wo die beiden nur alleine unterwegs sind. Und da merkt man das dem an, dass der sich in diesen Stellen extrem zieht. Und da auch viel von seinem Charme einfach verliert. Das ist ein bisschen schwierig. Das wird aufgelockert durch halt Begegnungen mit dem Scheinriesen oder halt auch Nepomuk, dem Nilpferd-Drachen-Mischling. Das ist so gut. Das sind dann aber auch die besten Szenen in dieser doch relativ langen Durststrecke. Sobald es dann wieder zum Finale hingeht, dann nimmt der Film wieder deutlich mehr an Fahrt auf und Fahrt wegen Lokomotive, ne? Und dann funktioniert das auch alles immer besser. Wie gesagt, so in der Mitte, ja, schwierig. Was man auf jeden Fall sagen muss, der Film sieht fantastisch aus. Also der muss sich hinter internationalen Produktionen nicht verstecken. Alles, was man da an Tricks drin hat, sind sehr, sehr gut. Es gibt eine Sache, die finde ich eher schwierig. Das ist im Land Mandala mit den Kindeskindeskindeskindern, die halt sehr, sehr klein sind. Da sieht man schon, dass das alles eher Computer ist. Aber das habe ich in anderen Filmen internationalen schon schlechter gesehen, sowas. Und ganz, ganz, ganz viel Liebe. Es gibt eine Kampfszene, eine kurze, und da macht Henning Baum den Bud Spencer. Das ist so herrlich, das ist so großartig. Und ich hatte einfach unfassbar viel Spaß mit diesem Film. Das war alles so herzlich und so schön. Und selbst wenn man dann in der Mitte diesen Hänger hat, ey, ich war richtig in der Welt drin. Ich hatte richtig Bock. Und es ist einfach, so wollte ich den Film haben. Und ich bin gespannt, was da so die deutschen Kinogänger sagen. Ich hoffe, dass der tatsächlich sein Produktionsbudget wieder einnimmt, weil ich möchte von der gleichen Crew bitte einen Jim Knopf und die Wilde 13 haben. Weil ich glaube, da kenne ich mich sogar noch besser aus. Und was noch mal sagen muss, ich darf diesen Fernsehsender nicht nennen. Es gab bei Stern TV, glaube ich, war das. Gab es einen Beitrag zu dem Film, wo sie auch gesagt haben, dass zum Beispiel die Lokomotive Emma komplett, das ist ein Prop. Das sind keine Computereffekte. Wenn die irgendwo durch die Gegend fährt, dann macht sie das auch. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Dann, also jetzt nochmal zum Abschluss. Bitte geht rein. Ich finde diesen Film toll. So, es gab noch, das kann ich ja gerne sagen, im Abspann gab es den typischen eine Insel mit zwei Bergen. Allerdings gesungen von Andreas Gabalier. Es war das Grauen. Das war richtig, richtig schlimm. Und ich bin gespannt. Ich habe es munkeln hören, dass das wohl im fertigen Film nicht mehr drin sein wird. Also muss man mal schauen. So, kommen wir jetzt zu den restlichen Kinostarts der Woche. Da ist jetzt nicht so viel. Es gibt The Death of Stalin. Eine schwarze Komödie soll es sein. Wurde in Russland verboten, weil warum auch immer. Ich habe ihn nicht gesehen, allerdings kam der so gar nicht gut weg, weil der seine ernsten und seine witzigen Szenen wohl richtig schlecht nur ausbalanciert. Dann, was haben wir denn noch? Verpiss dich, Schneewittchen. Da war heute beim Tag der Aufnahme die Pressevorführung. Ich musste allerdings einen Kühlschrank schleppen. Da habe ich mich dann für einen Kühlschrank entschieden. Ist der Film von und mit Bülent Ceylan und Kristall, was so für mich das Ganze so unfassbar unattraktiv macht. Und schauen wir mal, was die Leute so sagen. Ich werde gleich mal ein bisschen rumfragen. Und ein letzter Film, Vor uns das Meer, mit, ich glaube, Rachel Weisz und Colin Firth, in dem es darum geht, dass Colin Firth als erster Mann die Welt umsegeln möchte. Ist, glaube ich, so ein schöner, wie hätte ich das damals gesagt, bei Hampstead Park, so ein Mutti-Film. Da kann man mal mit der Mutter rein oder mit seiner Oma und das würde, glaube ich, immer noch ganz gut funktionieren. Ja, ein bisschen kürzer als sonst, aber wie gesagt, bin ein bisschen matschig und ich glaube, ihr habt von den beiden Filmen eigentlich einen guten Eindruck bekommen. Dann, natürlich, schreibt mir gerne, wenn ihr drin wart, wie ihr Unsane fandet und ob ihr meine Liebe für Jim Knopf teilt. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Ansonsten, geht mal wieder mehr ins Kino. Bis zum nächsten Mal. Ciao.